Und wir erleben häufig auch über Nachfragen dann von Schülerinnen und Elternteilen, aber auch Lehrkräften, immer so ein Stück weit diese Erwartungshaltung, es gibt da so einen Katalog. Und wenn wir den abhaken, ne, und wenn diese Merkmale nicht dabei sind, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Wenn wir glauben, dass wir das können und wenn wir versuchen, das zu vermitteln, auch gerade an SchülerInnen, dann wägen wir uns und die SchülerInnen in einer falschen Sicherheit.
Wir haben drei verschiedene Unterrichtsimpulse zu dem Thema Deepfakes. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Endlich ist es wieder soweit. Wir sind wieder da mit unseren regulären Folgen von Spotlight Medienbildung. Wir kommen sozusagen zurück aus unserer Sommerpause.
Genau so ist es. Erstmal hallo an dich, Mirna. Schön, dass du wieder da bist hier.
Ja, hallo an dich, Kevin.
Danke, danke. Zwei Monate, glaube ich, oder über zwei Monate ist es her, als wir, glaube ich, die letzte reguläre Folge zu Klassenchat veröffentlicht haben. Und so ein bisschen zur Verteidigung, warum eigentlich jetzt längere Zeit in diesem regulären Format nicht so viel passiert ist. Es ist eigentlich in der Zwischenzeit einfach bei uns sehr viel passiert.
Ja, oder? Sommerpause klingt so falsch, denn wir haben keine Pause gemacht, sondern wir haben in der Zwischenzeit ein ganz tolles neues Projekt gestartet, und zwar eine eigene Podcast-Staffel in unserem größeren Konstrukt Spotlight Medienbildung, Generation KI. Wir haben mit Jugendlichen von drei verschiedenen Schulen Workshops gemacht zum Thema KI. Wie nutzt ihr KI in eurem Alltag? Welche Gedanken macht ihr euch dazu? Welche Chancen seht ihr? Welche Risiken seht ihr aber auch? All das haben wir die Jugendlichen gefragt und dabei begleitet. Und das könnt ihr auch auf diesem Kanal hier nachschauen. Also schaut sehr gerne rein.
Bislang sind zwei tatsächlich vollständige Episoden schon erschienen. Da wird es aber noch weiteres geben. Also ihr dürft gespannt sein und weiter immer regelmäßig mal reinschauen, ob es was Neues gibt. Ich sag mal, das Thema KI, was dort natürlich groß oben drüber steht, das wird uns auch jetzt weiter begleiten. Und zwar nicht nur jetzt, sondern eigentlich für die nächsten zwei regulären Spotlight-Medienbildungen folgen. Denn wir wollen, ja, man kann sagen, so ein bisschen wirklich tief abtauchen in die Welt der Deepfakes. Und das Spannende ist eigentlich, was wir hier auch schon verkünden können, diesen Tauchgang, den bestreiten wir nicht alleine, da sind wir auch sehr froh drüber, denn wir befinden uns in bester Begleitung von zwei wirklich ausgewiesenen Fachexpertinnen zu diesem Thema.
Genau, du hast für diese Folge mit Maria Pawelec gesprochen. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Erzähl doch mal ganz kurz, worüber habt ihr so geredet?
Wir wollen tatsächlich heute so eine allgemeine Einführung erstmal in dieses Phänomen Deepfakes geben. Ein Begriff, der in aller Munde ist, aber der gar nicht so einfach ist, erstmal aufzuklären, was es sich da eigentlich bei rum handelt. Und tatsächlich wollen wir dann auch noch in der Folge diese Frage wirklich in den Mittelpunkt stellen, die uns alle bewegt und die uns ja auch viele Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte gespiegelt haben und auch Schülerinnen im Übrigen. Was tun wir eigentlich, wenn wir halt Deepfakes als solche nicht mehr erkennen können, wenn wir immer mehr Schwierigkeiten haben, authentische von eben Fake-Inhalten zu unterscheiden? Darum wird es in dieser Folge gehen, und damit würde ich sagen, können wir gleich starten. Es geht direkt rein mit der Folge. Ja, hallo Maria. Zunächst erstmal vielen Dank, dass du für die heutige Folge dabei bist. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Bevor wir inhaltlich so richtig reinstarten, vielleicht nochmal ein paar Infos zu deiner Person. Und ich glaube, du kannst es am besten wiedergeben, dass ich dich jetzt vorstelle. Deswegen gleich das Wort an dich. Sag vielleicht einfach mal, wer du bist, was du tust. Vielleicht auch wird dann deutlich, warum du gerade heute hier bist und auch eine wichtige und spannende Ansprechpartnerin bist.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Maria Pawelec. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, IZEW, der Uni Tübingen. Und ich arbeite tatsächlich schon seit 2020 zum Thema Deepfakes und forsche eben über die politischen, gesellschaftlichen und ethischen Implikationen der Technologie und die Frage, wie wir als Gesellschaft besser mit der Technologie umgehen können. Und von Haus aus bin ich Politikwissenschaftlerin, aber am Ethikzentrum ist die Forschung sehr interdisziplinär und natürlich kommt dann beispielsweise auch sehr viel ethische Reflexion mit dazu.
Ja, spannend. Eine erste kleine Gemeinsamkeit, denn ich kann mich eigentlich auch ein bisschen Politikwissenschaftler nennen. Zumindest habe ich auch Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft studiert, auch wenn es mich ein bisschen in andere Bahnen jetzt verschlagen hat. Danke für die kurze Vorstellung. Du hast jetzt das Wort Deepfakes schon in den Mund genommen. Da wird es ganz prominent natürlich heute drum gehen. Und ganz zu Anfang vielleicht mal ein ganz persönlicher Einstieg einfach. Ja, ist dir in deinem alltäglichen Medienkonsum so ein sogenannter Deepfake mal begegnet und ganz offen gesprochen und auch schonungslos ehrlich, bist du da auch mal reingefallen?
Na klar, also das war tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit und eigentlich so ein ganz harmloser Kontext. Und zwar war ich da in so einer Social-Media-Gruppe unterwegs und es ging einfach um Outfits, um Outfit-Wahl. Und es war ein Bild und ich habe dann darunter gefragt, wo es denn diese Hose zu kaufen gibt, weil die mir so gut gefallen hat. Und dann war die Antwort darauf, gar nicht, weil das ganze Bild ist KI-generiert, das ganze Outfit, die Hose ist KI-generiert und da musste ich dann schon auch über mich ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, oh Mann, jetzt arbeite ich seit 7 Jahren zum Thema Deepfakes und jetzt ist es soweit, dass ich in meiner Freizeit darauf reinfalle und sogar noch dazu Fragen stelle und mir dann gesagt wird, nee, ist KI-generiert.
Ja, super spannender Fall.
Also passiert auch mir.
Ja, es ist genau eigentlich auch eine tolle Erkenntnis schon gleich zu Beginn. Ich glaube, niemand von uns ist davor gefeit, Deepfakes auf den Leim zu gehen. Aber wir wollen heute ja ein bisschen darauf schauen, wie wir das doch möglichst zumindest verhindern können auch. Jetzt haben wir das Wort Deepfakes ja, wie gesagt, schon direkt, ich sag mal, in den Mund genommen. Es ist sowieso ein Wort, was da in diesem KI-Diskurs, der ja sehr breit und auch laut geführt ist, sehr, sehr häufig fällt. Gleichzeitig habe ich immer den Eindruck, auch so in meiner Vorrecherche zur heutigen Folge, da gibt es sehr viele Diskursteilnehmende, die verstehen das auf die eine Art und Weise und wieder andere verstehen etwas völlig anderes darunter. So ein bisschen vergleiche ich das immer mit dem Begriff Fake News. Was ja von Donald Trump geprägt so ein absoluter politischer Kampfbegriff irgendwo ist. Auf der anderen Seite kann es aber auch für so eine Gattung von Desinformation stehen. Nämlich, dass eben Desinformation im Gewand einer authentischen Nachricht im Prinzip daherkommt. Deswegen lass uns vielleicht zu Beginn auch mal einfach klären, worüber sprechen wir da eigentlich, um so ein bisschen so diese babylonische Sprachverwirrung, dass jeder irgendwo über was anderes spricht, mal so ein bisschen aufzudröseln. Deshalb vielleicht so als erste Frage, gibt es aus deiner Sicht so etwas wie so eine allgemein anerkannte Definition?
Ja, also das ist ja eigentlich erstmal nichts Ungewöhnliches, dass sehr viele verschiedene Definitionen kursieren, gerade zu so komplexen oder auch Begriffen und neueren Technologien. Tatsächlich, als ich angefangen habe, zu dem Thema zu arbeiten, 2020, da gab es jetzt noch nicht so die eine anerkannte Definition, wobei sich da auch schon so bestimmte Elemente rauskristallisiert haben. Aber tatsächlich gibt es inzwischen die Definition, die die EU gegeben hat in der KI-Verordnung. Und darin definiert sie auch Deepfakes. Und das ist schon eine relativ breit anerkannte Definition. Also sie spricht da von KI-generierten oder mithilfe von KI-manipulierten Bildern, Videos und Audiodateien, die existierende Personen oder Objekte, Gebäude, Ereignisse darstellen und die möglicherweise auch, also die einer Person fälschlicherweise als echt erscheinen könnten, also sie täuschen könnten. Und das ist schon eine relativ weit verbreitete Definition inzwischen. Das heißt, wir sprechen von KI-manipulierten oder komplett KI-generierten Bildern, Videos und Audiodateien, die schon so einen gewissen Grad an Realismus aufweisen. Und ich würde mit dieser Definition eigentlich auch mitgehen. Allerdings finde ich, da gibt es einen Knackpunkt, der so ein bisschen problematisch daran ist, nämlich, dass die EU sich auf existierende Personen oder Gebäude oder Ereignisse beschränkt. Und wir wissen einfach aus der Forschung, dass auch zum Beispiel sowas wie komplett KI-generierte InfluencerInnen oder so KI-Personas, sagt man, zum Beispiel auch sehr viel Wirkung entfalten können, gerade so im politischen Bereich. Aber ansonsten ist es schon eine ziemlich breit anerkannte Definition.
Der Grund, warum ich auch frage, ist, weil wir tatsächlich auch im Rahmen von Veranstaltungen und auch Zuschriften von pädagogischen Fachkräften bei uns häufiger tatsächlich diese Definitionsfrage so ein bisschen gestellt bekommen haben. Was erstmal verwundert, weil das ja in der Regel immer so abstrakte und auch nicht immer die spannendsten Themen sind, ne, sich mit Definitionen auseinanderzusetzen. Aber da war häufig so eine Verunsicherung auch zu spüren. Ja, okay, bezieht sich das nur irgendwie auf Personen? Ja, also geht es da nur um Personendarstellung? Was ist mit der Abgrenzung zu anderen Phänomenen? Kommen wir gleich noch zu. Und so wie ich auch diese EU-Definition halt lese, ist sie ja wirklich sehr breit. Es geht eben nicht nur um diese Personendarstellung, sondern es geht eigentlich um diese Täuschungswirkung, noch nicht mal eine Absicht, sondern all das, was da irgendwo abgebildet ist, was potenziell eine Täuschungswirkung haben kann, über eine Ähnlichkeit zu irgendwie realen Ereignissen, fällt irgendwo darunter. Gleichzeitig haben wir ja so einen Begriff auch synthetische Medien, glaube ich. Ist das auch etwa, also ist das dasselbe? Ist das nochmal irgendwie ein Überbegriff? Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
Ja, also synthetische Medien ist nicht dasselbe, es ist schon ein Überbegriff. Also ich würde sagen, alle Deepfakes sind synthetische Medien, aber nicht alle synthetischen Medien sind Deepfakes. Also synthetische Medien ist breiter, das umfasst zum Beispiel auch KI-generierte Musik, ohne dass jetzt eine Stimme, eine menschliche Stimme dabei ist. Es umfasst auch sowas wie KI-generierte Texte, ein Riesenbereich, also was Large Language Models, LLMs produzieren, aber sogar sowas wie KI-generierte Videospielwelten. Und Deepfakes sind im Prinzip sozusagen der audiovisuelle Teil von generativer KI. Aber wenn wir jetzt auf den Audiobereich schauen, dann würden wir tatsächlich nur das als Deepfake bezeichnen, wo eine menschliche Stimme dabei ist und nicht sowas wie eine KI-generierte Melodie. Aber insofern sind Deepfakes sozusagen Teilbereich von synthetischen Medien. Der Begriff wird immer häufiger verwendet, das merke ich auch im Diskurs, weil der natürlich auch neutraler ist. Also Deepfakes ist ein inhärent negativ konnotierter Begriff, weil da ist ja das Wort Fake mit drin. Auch wenn er gar nicht unbedingt immer so negativ verwendet wird. Also gerade so zu Beginn der Technologie haben auch sehr viele Firmen beispielsweise ihre Produkte als Deepfake beworben. Einfach weil Menschen damals vor einigen Jahren mit diesem Begriff schon was anfangen konnten, aber mit dem Begriff synthetische Medien zum Beispiel weniger. Und wie gesagt, der Begriff ist auch spezifischer. Also man müsste sonst halt von audiovisuellen synthetischen Medien sprechen.
Ja.
Und was du auch angesprochen hast, so diese Frage, muss da eigentlich ein Mensch dabei sein? Das ist bei mir in der Forschung auch immer so ein Knackpunkt, weil ich mich in meiner Forschung tatsächlich auf Deepfakes von Menschen konzentriere, also von menschlichen Stimmen, Gesichtern und Körpern. Aber diese EU-Definition, die ist ja breiter. Also die würde auch sowas wie zum Beispiel ein KI-generiertes Bild von einem zerstörten Straßenzug in Gaza auch als Deepfake bezeichnen. Und inzwischen, also solche Medien haben natürlich auch oft ähnliche Auswirkungen, gerade was so Desinformation, politische Desinformation angeht. Es gab halt früher, als es noch nicht so diese EU-Definition gab, da wurde häufig zum Beispiel definiert, dass Deepfakes einen Menschen zeigen, wie diese Person etwas sagt oder tut, was sie nie gesagt oder getan hat. Also diese Konzentration auf Menschen ist gewissermaßen so ein bisschen historisch erwachsen und auch aus der Geschichte der Technologie. Weil jetzt, wenn wir von Deepfakes reden, reden wir eigentlich fast immer von dem, was rauskommt, wenn wir Bildgeneratoren oder Audiogeneratoren oder Videogeneratoren benutzen. Können wir ja vielleicht auch noch über die Technik ein bisschen sprechen. Aber dazu gehört eigentlich noch viel mehr. Also der klassische Deepfake ist zum Beispiel so ein Face-Swap-Deepfake, also ein Gesichtstausch-Deepfake, in dem das Gesicht einer Person im Video mit dem Gesicht einer anderen Person getauscht wird. Und das sind ja natürlich per Definition dann Medien, die Menschen abbilden. Oder auch Lippensynchronisation, also wo die Lippenbewegungen angepasst werden an eine beliebige Audiodatei, kann man natürlich auch nur mit Abbildung von Menschen machen. Oder Voice Cloning, also Stimmenklonen. Das heißt, sehr viele Technologien, die wir auch als Deepfakes, Deepfake-Technologien bezeichnen würden, konzentrieren sich halt explizit auf Menschen. Und Deepfakes von existierenden Menschen bringen natürlich auch nochmal so ein eigenes Set an Problemen mit sich, also sowas wie Zustimmung und Würde der Abgebildeten. Beispielsweise, was jetzt sowas wie ein KI-generierter Straßenzug nicht mit sich bringt. Also das ist schon auch so ein Knackpunkt, muss da ein Mensch dabei sein oder nicht, nach der EU-Definition nicht. Und das ist auch durchaus legitim, aber ich würde sagen, diese Kategorie Deepfakes von Menschen ist schon nochmal so eine eigene Kategorie mit eigenen Problemen auch.
Das war auch genau das, was ich mich in der Vorbereitung so gefragt habe, weil wir haben ja sehr problematische, auch KI-generierte Inhalte im Netz. Du hast ein Beispiel genannt mit Gaza. Mir fallen jetzt spontan auch so andere Beispiele ein, wie zum Beispiel dieses vermeintlich brennende Pentagon, was es mal irgendwie gab, dieses Bild. Mhm. Oder im Zuge hier der Waldbrände in Kalifornien, wo dann auf einmal dieses Hollywood-Sign irgendwie gebrannt haben sollte. Das sind ja auch alles Fälle, die eben schon, du hast es gesagt, auch desinformative Zwecke irgendwo haben. Die sind also notorisch irgendwo dann auch problematisch. Und wenn man sie halt nicht da irgendwie drunter packen kann, dann brauchst du halt irgendeinen anderen Begriff, um eigentlich, ne, die Problemdimension halt auch aufzuzeigen. Und genau deshalb finde ich es spannend und gut, dass wir auch so ein bisschen über Begrifflichkeiten reden, bevor wir dann natürlich auch gleich übergeben. Eine letzte quasi nochmal Aspekt der Begrifflichkeit. Wir haben ja auch dieses Phänomen Slop, AI-Slop, was ja auch ganz groß im Diskurs so drin ist. Wie siehst du das da? Kann man Deepfakes und Slop-Content, wir haben ja auch jetzt immer dieses Slop-Agenda, ist ja auch so ein Begriff, was man auch von Trump, von der Administration vor allen Dingen kennt, aber auch anderswoher, wo eben solche minderwertigen, schnell daher fabulierten Inhalte also ganz gezielt auch zur politischen Kommunikation irgendwo genutzt werden. Siehst du da eine Trennung? Also sind Deepfakes was anderes oder müsste man das eigentlich auch irgendwie zusammen sehen?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also du hast es ja schon gesagt, KI-Müll, KI-Schrott, wie man es vielleicht auf Deutsch nennen könnte, sind eben so KI-generierte Inhalte von minderwertiger Qualität. Aber das ist natürlich keine sehr trennscharfe Definition. Und da gehört sehr viel dazu. Also einmal eben Abbildungen von Menschen auch, die potenziell politische Wirkung haben könnten. Aber da gehören dann zum Beispiel auch, es gibt sehr viele Trends, dass irgendwelche Tiere menschliche Dinge tun in KI-generierten Videos oder dass irgendwelche Fabelwesen aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt werden oder Früchte irgendwelche Liebesbeziehungen führen. Oder ein ganz frühes Beispiel war auch Shrimp Jesus zum Beispiel. Da gab es ja so ein Bild, wie so eine Jesusfigur aus Shrimps irgendwie im Meer entsteht. Also das ist so schwierig abzugrenzen. Also ich würde sagen, KI-Schrott oder KI-Müll, dieses AI-Slop, ist ein Phänomen, was eben aus dem Aufkommen von vor allem von Bildgeneratoren, aber auch von Videogeneratoren und Audiogeneratoren aufgekommen ist. Und wir sprechen ja wahrscheinlich gleich noch ein bisschen über die Geschichte der Technologie, aber die gibt es ja erst seit 2021 öffentlich zugänglich, die ersten Bildgeneratoren. Deepfakes, habe ich ja schon gesagt, ist technisch breiter. Also dazu gehören schon diese komplett KI-generierten Inhalte. Aber es gehören eben auch Face-Swap-Videos dazu. Es gehört Lip-Sync dazu. Es gehört Puppeteering dazu, also dass man Bewegungen vor der Kamera macht und die Person im Video, das wird dann 1:1 übertragen, wie so eine Marionette. Das heißt, es ist technisch breiter, aber es gibt Überschneidungen. Also es gibt Medien, die würde ich sowohl als Deepfake bezeichnen, als auch als AI-Slop. Da muss man jetzt auch sagen, Deepfakes müssen auch nicht unbedingt absolut perfekt und total qualitativ hochwertig aussehen, um als Deepfake zu gelten. Das sehen wir allein schon daran, dass die ersten Deepfakes 2017 veröffentlicht wurden. Das waren so Face-Swap-Deepfakes. Und die waren keineswegs irgendwie total perfekt. Also da war den Betrachtern eigentlich auch klar, dass das jetzt kein echter Inhalt ist. Trotzdem wurde das Ganze als Deepfake bezeichnet. Ich glaube, der Knackpunkt ist, wenn wir existierende Personen in solchen AI-Slop-Darstellungen haben und die entweder herabwürdigend abgebildet werden oder irgendwie auf eine gewisse Weise überhöht sozusagen, um sich vom politischen Gegner abzugrenzen. Und da haben wir einige ziemlich bekannte Fälle, also zum Beispiel Donald Trump und die Trump-Administration, die posten ja gerne sowas wie Donald Trump als Papst, Donald Trump als Sith Lord, Donald Trump in so einem Kampfjet, wie er Fäkalien auf Protestierende runterregnen lässt. Aber es gibt auch diffamierende Darstellungen vom politischen Gegner, also zum Beispiel in den ungarischen Wahlen 2026, da gab es sehr viele, ich würde es auch als Deepfakes bezeichnen, also es gab sehr viele sehr realistisch aussehende Deepfakes vom Oppositionskandidaten Peter Modja, aber es gab auch so Darstellungen, wo eigentlich von der Absurdität der Situation her klar ist, dass es KI-generiert ist. Also zum Beispiel Modja an der Leine von EU-Politiker Manfred Weber. Bei der Bundestagswahl gab es so Sachen wie Olaf Scholz auf TikTok als Dönerverkäufer und Olaf Scholz als Bodybuilder. Das sind alles so Fälle, wo ich sage, da sind existierende Personen abgebildet und gleichzeitig ist klar, dass die das so nicht gemacht haben, dass sie nicht Bodybuilder oder Kampfjet-Pilot sind. Und trotzdem entfaltet das eben Wirkung. Also die Bilder bleiben im Kopf, die dienen dazu, diese Personen irgendwie entweder herabzuwürdigen oder den politischen Gegner irgendwie zu reizen, zu ärgern und die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Das heißt, da gibt es schon Überschneidungen. Andere Sachen wie zum Beispiel Shrimp Jesus, würde ich sagen, das ist wirklich AI-Slop und kein Deepfake, weil jedem klar ist, dass keine Jesus-Figur aus irgendwelchen Shrimps im Meer entsteht. Und das auch keine Situation ist, die auch nur hypothetisch so hätte passieren können.
Das zeigt ja auch so ein bisschen, es ist nicht ganz einfach abzutrennen, im Sinne von, dass es da irgendwie eine ganz klare Trennlinie irgendwo gibt. Und wenn man irgendwie über diese Realitätstreue kommt oder ob das eine Art von hyperrealistischer Darstellung auch ist, die sehr nah kommt, ist ja dann eben auch nicht immer für dieses Täuschungspotenzial, worüber ja auch Deepfakes dann eben definiert sind, maßgeblich, ne? Weil es kann eben auch viel weniger ausreichen, um mich eben davon täuschen zu lassen.
So, es geht vielleicht auch gar nicht unbedingt immer darum, getäuscht zu werden, sondern also, dass man wirklich denkt, dass das passiert ist, also dass man wirklich denkt, dass zum Beispiel Peter Modja an der Leine von Manfred Weber war, sondern es geht auch um dieses Beeinflussungspotenzial. Also das sind halt einfach Bilder, die im Kopf bleiben und dann hat man sozusagen dieses Narrativ in dem Fall im Kopf, dass er eine Marionette der EU ist und dass er nicht im Sinne von Ungarn handelt, sondern im Sinne der EU. Also da wird eben so eine politische Story sozusagen über auch solchen AI-Slop, den man eben dann auch als Deepfake bezeichnen könnte, würde ich sagen, verbreitet. Aber die Abgrenzung ist wirklich nicht trennscharf. Mhm.
Ja, vielen Dank erstmal dafür. Du hast es jetzt so ein bisschen gerade schon angeteasert, die kurze Geschichte der Deepfakes. Und natürlich schaffen wir nur einen kleinen Abriss davon. Wir reden jetzt wie selbstverständlich davon. Ich finde auch schon, also spätestens seit 2022 ist mir so bewusst geworden, weil dann eben auch mit ChatGPT und in der Folge mit den ganzen Bild- und Videogeneratoren, die so aufgekommen sind, das natürlich immer mehr ins Bewusstsein auch gerückt ist. Auch das Wort, das Phänomen. Es gab es ja ein Stück weit aber auch schon vorher, glaube ich zumindest, These. Kannst du da vielleicht mal so einen ganz kurzen Abriss geben? Wie ist das Ganze entstanden? Wie kam das auch? Und ist das auch wirklich etwas total substanziell Neues? Weil technische Medienmanipulation hat ja eigentlich eine lange Geschichte. Ne?
Also das gab es natürlich schon vor 2022. Die Grundlagen der Deepfake-Technologie, die wurden 2014 gelegt. Da hat ein Google-Mitarbeiter ein Paper veröffentlicht zum Thema Generative Adversarial Networks oder GANs. Und das ist eine Art von neuronalem Netz, die zumindest sehr vielen frühen Deepfakes zugrunde lag. Und da passierte dann so 2014 bis 2017 auch sehr viel Entwicklung der Technologie in großen Firmen wie Google oder Nvidia. Und dann hat das Ganze 2017 das erste Mal sozusagen das Licht der Öffentlichkeit so wirklich erreicht, also fernab von irgendwelchen wissenschaftlichen Journal-Publikationen. Da hat nämlich ein anonymer Nutzer oder eine anonyme Nutzerin auf Reddit, also auf der Plattform Reddit, die ersten Deepfakes veröffentlicht. Und das waren eben so Face-Swap-Deepfakes, in denen das Gesicht von Pornodarstellerinnen ersetzt wurde durch das Gesicht von berühmten Schauspielerinnen. Und dieser anonyme Nutzer oder diese anonyme Nutzerin hat auch gleichzeitig den Code, also den Algorithmus dafür, öffentlich gemacht auf GitHub, auf so einer Code-Sharing-Plattform. Und seitdem passiert tatsächlich sehr viel technologische Entwicklung an Deepfakes in diesem Open-Source-Bereich. Also sehr viele anonyme, häufig auch EntwicklerInnen, kommen da zusammen und bringen die Technologie voran, auch fernab von irgendwelchen kommerziellen Interessen. Gleichzeitig passiert auch natürlich im kommerziellen Bereich viel, also bei spezialisierten Startups, aber auch in größeren Firmen. Sehr viel kommerzielle Deepfake-Entwicklung hat sich aber auch sehr lange an diesen Open-Source-Entwicklungen bedient. Und es hat dann dazu geführt, dass die Technologie immer besser wurde und auch immer zugänglicher. Also anfangs brauchte man eben noch ProgrammierInnenwissen, um darauf zugreifen zu können und die Algorithmen verwenden zu können und Deepfakes zu erstellen. Dann wurden da so Foren eröffnet, wo man Hilfe bekommen konnte. Es gab dann Anleitungen, später dann erste Tools, also sowas wie einfache Apps, wo man eine bestimmte Art von Deepfake erstellen kann, zum Beispiel sich in irgendwelche berühmten Filmszenen hineinversetzen kann oder sowas. Und so wurde die Technologie immer zugänglicher. Und das hat dann wirklich nochmal 2021 mit dem Aufkommen der ersten öffentlich verfügbaren Bildgeneratoren so eine richtige Revolution erfahren. Also diese Tools, wo man einfach nur einen Textbefehl, einen Textprompt eintippt. Und man kann dann ganz genau definieren, was man sehen möchte und bekommt dann ein ziemlich fotorealistisches Bild ausgegeben. Und das hat eben dazu geführt, dass man jetzt gar kein technisches Know-how mehr braucht und eigentlich auch so gut wie keinen Zeitaufwand und auch kostet auch oft überhaupt nichts. Und man kann eben sehr realistische Bild-Deepfakes erstellen. Und inzwischen haben wir das Ganze auch im Audiobereich und sogar im Videobereich. Also es gibt Audiogeneratoren, da kann ich Stimmen klonen. Dafür brauche ich weniger als 30 Sekunden Mitschnitt einer Stimme und kann die dann klonen und die dann wiederum alles sagen lassen, was ich möchte. Oder ich kann aus so einem Katalog von Stimmen auswählen, kann dann zum Beispiel Arnold Schwarzeneggers Stimme wählen oder Rihannas Stimme, in 20 verschiedenen Sprachen das Ganze mehr ausgeben lassen. Und jetzt haben wir sogar Videogeneratoren. Also die ersten Videogeneratoren kamen 2024 auf und dann 2025 die ersten, die dann passend dazu auch die Audiospur generieren konnten und auch inhaltlich überzeugend waren sozusagen, also anatomisch korrekt und von physikalischen Gesetzen her korrekt und so weiter. Und das heißt, ich kann jetzt einfach einen Text eingeben und ich erhalte ein ziemlich realistisch aussehendes Video. Ganz ohne technisches Know-how. Und jetzt hast du ja gefragt, ist das was gänzlich Neues? Also natürlich ist Medienmanipulation nichts gänzlich Neues. Also es ist so alt wie die Medien selbst. Gerade Bildmanipulation, da haben wir uns ja schon lange daran gewöhnt, dass gerade mit Photoshop Bilder einfach manipuliert werden können. Aber auch schon vor Photoshop gab es das ja. Also Stalin ist ja weltberühmt dafür, dass er Bilder hat, also Fotos hat retuschieren lassen und dann unliebsame politische Weggefährten einfach entfernt, gelöscht hat sozusagen aus der Erinnerung, aus der Geschichte, Geschichtsschreibung. Und im Prinzip ist das jetzt einfach eine Kontinuität dessen, also gewissermaßen eine neue Quantität, weil es so einfach zugänglich ist und so viele Akteure das erstellen können, führt es einfach dazu, dass es eine wahnsinnige Flut an manipulierten Bildern, Audiodateien und Videos gibt. Und gleichzeitig ist es aber nicht nur quantitativ was Neues, sondern dass es so einfach ist und so überzeugend, führt dazu, dass sehr viele neue Akteure auf den Plan gerufen werden, die auch neue Motive haben und neue Nutzungen der Technologie. Also wenn wir zum Beispiel an bildbasierte sexualisierte Gewalt denken, ist auch das nichts Neues. Also, dass irgendwie das Gesicht von jemandem auf irgendein Nacktfoto drauf retuschiert wurde, das gibt's schon seit Jahrzehnten. Aber dass das jetzt per Mausklick so einfach möglich ist und so realistisch, führt eben dazu, dass zum Beispiel so Phänomene aufkommen, wie dass Schüler von ihren minderjährigen Mitschülerinnen sowas erstellen und teilen, dass es sehr viel mehr Rachepornografie zum Beispiel gibt. Aber auch im politischen Bereich und im Bereich Kriminalität nimmt das immer mehr zu oder auch im Bereich Unterhaltung. Also ich kann plötzlich einfach lustige Bilder von mir und meinen Freunden tanzen und singen lassen und das dann teilen. Also es hat schon zu sehr vielen neuen Phänomenen geführt und ich würde sagen, deswegen ist es schon auch qualitativ was anderes als bisherige Medienmanipulation.
Ja, total spannend. Also im Endeffekt aber ist es dann ja auch, wenn ich dich richtig verstehe, nicht die große Revolution, dass etwas total jetzt da ist auf einen Schlag und ein komplett neues Problem auch mit sich bringt, sondern wie du sagst, ist einmal die Zugangsschwelle ist jetzt extrem gesunken. Früher brauchte man gewisse Kenntnisse. Auch ich fühlte mich noch daran erinnert, auch in der Vorbereitung. Es gab mal auch einen Artikel, den ich gelesen hatte, wo noch von Photoshop als großen Bildmanipulator irgendwie gesprochen wurde. Also es gab ja auch früher eben diese Bildbearbeitungsprogramme und so weiter, die Leuten, die versiert waren und gewisse Kenntnisse hatten, entsprechende Leistungen auch hochqualitativ ermöglicht hat. Will sagen, im Endeffekt, das Phänomen ist ja an sich nicht neu, sondern wirklich diese Schwelle ist extrem gesunken. Die Quantität, wie du sagst, ist eine ganz andere, weil eben die Schwellen gesunken sind und ein Stück weit ja auch die Qualität. Also das, was da rauskommt, wir haben es ja gerade auch festgestellt, ist ja teilweise so überzeugend einfach, dass man sich schon fragt, wie kann das eigentlich sein? Ne? Also das ist schon, schon erstaunlich.
Also gerade, man muss halt sagen, gerade der Audio- und Videobereich ist besonders wichtig. Also da sind enorme Fortschritte gemacht worden. Also da brauchte man eben bis vor kurzem immer noch ziemlich viel technisches Know-how, viel Zeitaufwand. Das heißt, es war wenigen Akteuren eigentlich vorbehalten, dass sie Audio und Video manipulieren oder erstellen können. Zum Beispiel bei Audio brauchte man lange Zeit noch SchauspielerInnen, die ihren Stimmen imitieren würden. Selbst wenn ich den perfekten Video-Deepfake erstellen konnte, ich konnte nicht die passende Audiospur dazu generieren und musste dann SchauspielerInnen dafür anheuern. Also das ist schon nochmal so ein Bottleneck sozusagen gewesen, was es jetzt einfach nicht mehr gibt. Und das führt eben dazu, dass, wie gesagt, sehr viele neue Akteure auf dem Plan sind, aber auch sehr viele neue Phänomene. Und das Ganze ist natürlich auch nochmal viel stärker durch die Verbindung mit den neuen Verbreitungsmöglichkeiten über die sozialen Medien. Also wir leben ja in einer Welt, wo ich nicht nur per Mausklick etwas KI generieren oder manipulieren kann, sondern auch enorme Reichweiten erreichen kann. Einfach als ganz normale Privatperson. Ich muss nicht mal viele FollowerInnen haben, wenn ich irgendwas Virales poste und das für Entsetzen sorgt und für viele Interaktionen, viele Klicks und so weiter, kann ich damit wirklich viral gehen und Millionen von Menschen erreichen. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine neue Qualität.
Ja, du hast gerade ja auch schon so ein bisschen so die Bandbreite an, ich nenne es jetzt mal, Risiken und Gefahren aufgemacht. Vielleicht nimmst du uns da auch nochmal mit ganz kurz auf so eine Reise. Was gibt es da eigentlich alles? In welchen Anwendungskontexten, in welchen gesellschaftlichen Bereichen können eigentlich Deepfakes solche problematischen Wirkungen eben auch haben?
Ja, das könnte eine sehr lange Reise werden.
Sehr gerne, die machen wir aber gemeinsam.
Für den Überblick sozusagen sage ich eigentlich immer, es gibt so drei Hauptproblembereiche. Also das erste große Problem ist, dass Deepfakes hauptsächlich dafür verwendet werden, nicht einvernehmliche sexualisierende Inhalte zu erstellen, was oft so als Deepfake-Pornografie bezeichnet wird. Aber ich finde den Begriff problematisch, weil er so eine Einvernehmlichkeit suggeriert, die einfach nicht gegeben ist. Das ist bildbasierte sexualisierte Gewalt. Das zweite Hauptproblem ist das Thema Politik, politische Desinformation und Manipulation. Und das dritte Problem ist das Thema Kriminalität, weil tatsächlich werden Deepfakes auch immer häufiger eingesetzt, insbesondere für Betrug und Identitätsdiebstahl, sowohl gegenüber Individuen als auch gegenüber Firmen und aber auch für Erpressung zum Beispiel. Und das sind so die drei Hauptproblembereiche, über die wir jeweils mindestens eine Stunde reden könnten.
Ja, du sagst es. An der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis und ein kleiner Disclaimer genau zu diesem Problembereich. Sexualisierte oder sexualisierende Deepfakes wird es auch nochmal eine gesonderte Folge bei uns geben. Also freut euch gern darauf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die wird es auch bald tatsächlich schon geben. Und wie du sagst, es eigentlich verdient es, jeder Problembereich eigentlich nochmal eine eigene Folge dazu aufzunehmen. Aber wie das so ist, heute müssen wir erstmal mit dem auskommen, was uns heute quasi das Zeitkontingent so bietet. Deswegen erstmal danke für diesen Überblick. Jetzt ist eine Sache, finde ich, die auch immer so ein bisschen untergeht. Also wir reden ja dann oft bei Deepfakes auch darüber, über diesen Fakt einfach, okay, es kann tatsächlich eingetretenes oder es können künstliche Realitäten im Prinzip geschaffen werden, die so nicht eingetreten sind. Gleichzeitig funktioniert das Ganze ja auch umgekehrt. Wir erleben ja auch so ein Stück weit so ein bisschen so einen Vertrauensverlust generell dadurch, dass sich jetzt auch einfach Akteure hinstellen können und sagen können, ja, das, was da tatsächlich passiert ist, ist in Wahrheit nie passiert. Dieses klassische It's AI, was man auch von Donald Trump tatsächlich kennt, das konstituiert ja auch nochmal ein ganz neues Problem eigentlich. Was man, glaube ich, mit irgendwie LügnerInnen-Dividende sehr, ich finde, sehr kryptisch irgendwie beschreibt. Kannst du das nochmal auch ein bisschen einordnen? Was heißt das eigentlich und wie groß schätzt du eigentlich dieses Problem ein?
Genau, also das große Problem, was du da ansprichst, ist eben, dass fernab von irgendwelchen konkreten Anwendungen von Deepfakes in jeder Natur eigentlich, also ob jetzt unterhaltsam oder politisch oder sexualisierend oder wie auch immer, die Existenz der Technologie dazu führt oder dazu beiträgt, dass wir immer mehr in einer, zu einer Atmosphäre kommen, wo Menschen das Gefühl haben, dass sie eigentlich gar nichts mehr glauben können, was sie irgendwie online sehen oder hören oder auch nicht mehr wissen können, was sie eigentlich noch glauben können und was nicht. Und das ist tatsächlich, wenn wir jetzt auf die politischen Auswirkungen und Demokratie schauen, ist das sehr gefährlich, weil wir uns dann politisch gesehen in so Debatten verlieren, ob etwas überhaupt stattgefunden hat oder nicht, ob jemand etwas überhaupt gesagt hat oder nicht. Und dann können wir uns gar nicht mehr konzentrieren auf vernünftige politische Diskussionen, die auf irgendwelchen empirischen Grundlagen beruhen und irgendwie vernünftige politische Problemlösungen und Willensbildung betreiben. Und das ist eine Riesengefahr für die Demokratie. Und damit hängt auch zusammen, dass Deepfakes, weil sie so eine Flut an potenziell manipulierten Medien ermöglichen, auch den Journalismus schwächen. Also Journalistinnen müssen das ja irgendwie alles jetzt verifizieren und darüber berichten, haben aber gar nicht die technischen Tools dazu, gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, die personellen Ressourcen, stehen ja ohnehin wahnsinnig finanziell unter Druck und teilweise auch politisch, gerade von Seiten von rechten und populistischen Akteuren. Und wenn ihnen dann ein Fehler passiert und sie fälschlicherweise über irgendwas berichten und das also war eigentlich ein Deepfake, dann untergräbt es ja weiter das Vertrauen in sie. Das gehört auch zu diesem großen Problemkomplex des Vertrauensverlusts. Und was du angesprochen hast, die LügnerInnen-Dividende, die gehört da auch dazu. Denn die LügnerInnen-Dividende ist eine Strategie, die politische, also meistens politische Akteure ausnutzen. Die nutzen nämlich diesen Vertrauensverlust aus strategisch. Und ursprünglich besagte die LügnerInnen-Dividende nämlich, dass Personen des öffentlichen Lebens, die in der Kritik stehen, einfach behaupten können, dass belastende Beweise fake seien. Und inzwischen ist es sogar nochmal weitergefasst, dass mit dem bloßen Verweis auf die Existenz von Deepfakes die Realität angezweifelt werden kann. Und das sehen wir erschreckenderweise auch immer mehr im Justizsystem, also dass Menschen, die angeklagt sind, einfach behaupten, dass Video und Audiobeweise, die vorher eigentlich wirklich als handfeste Beweise galten, KI-generiert oder KI-manipuliert seien. Aber wir sehen es auch sehr häufig im politischen Bereich. Und du hast es ja schon angesprochen, Donald Trump zum Beispiel hat das in der Vergangenheit mehrfach gemacht, zum Beispiel beim Präsidentschaftswahlkampf 2024. Da hat er behauptet, dass echte Bilder von einer Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris KI-generiert seien. Also so à la kann ja gar nicht sein, dass da so viele Menschen, so ein großer Menschenauflauf war bei einer Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris, das ist alles KI-generiert. Das ist aber bei weitem nicht das erste Mal. Also gerade in den USA sehen wir diese Lügner-Dividende häufiger. Also davor gab es auch immer wieder Vorwürfe von beiden politischen Lagern, dass irgendwelche Videos von Joe Biden oder von Donald Trump jeweils KI manipuliert oder generiert seien, zum Beispiel um den angeblich schlechten Gesundheitszustand von Joe Biden zu vertuschen. Und es gab auch einen sehr krassen Fall, nämlich die Tötung von George Floyd durch einen weißen Polizeibeamten vor gut 5 Jahren. Und da ging ja dieses Video weltweit viral, wie dieser Polizeibeamte auf dem Hals von George Floyd kniet. und sorgte weltweit für Entsetzen. Und da verging aber weniger als ein Monat, bis eine republikanische Politikerin behauptete, in so einem 23-seitigen Bericht, in Anführungszeichen, dass das Ganze ein Fake sei. Das heißt, das wird so ausgenutzt. Und wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, also nicht nur in den USA, gerade autoritäre Regime nutzen das immer häufiger, um die Beweislast umzukehren und zu behaupten, dass echte Videos von Menschenrechtsverletzungen gefaked seien. Also ein Riesenproblem auch für pro-demokratische AktivistInnen in solchen Ländern. Und selbst in Deutschland hatten wir schon einmal einmal gesehen, die LügnerInnen-Dividende, nämlich 2024. Da gab es so Großdemonstrationen gegen rechts, unter anderem auch in Köln. Und da haben AfD-nahe Akteure in den sozialen Medien behauptet, dass echte Luftaufnahmen von dieser Großdemo in Köln KI-generiert oder KI-manipuliert seien.
Ja, ich erinnere mich, stimmt. Ja, sehr gutes Beispiel. Ja, Wahnsinn.
Also dieses Thema Vertrauensverlust und Lügner-Dividende ist schon ein großes Thema, was diskutiert wird. Aber das ist ja unabhängig von irgendwelchen konkreten Deepfake-Nutzungen. Und wir haben ja dann zusätzlich noch gezielte politische Nutzungen von Deepfakes. Und da wird ja tatsächlich auch sehr, sehr viel drüber diskutiert und gibt es wahnsinnige Befürchtungen, gerade im Bereich Wahlmanipulation, aber auch im Bereich ausländische Einflussnahme, also Propaganda, hybride Kriegsführung und so weiter mit Hilfe von Deepfakes oder auch was Desinformation und Spaltung außerhalb von Wahlen angeht. Also für all diese Dinge gibt es immer mehr Beispiele. Gerade Lehrkräfte sind bei Deepfakes sozusagen doppelt konfrontiert. Also die Herausforderung ist einerseits dieses Thema sexualisierende Deepfakes, was ja auch an Schulen immer mehr zum Problem wird, weil wie gesagt, solche Skandale sich mehren, dass Schüler von ihren minderjährigen Mitschülerinnen sowas erstellen und teilen oder sogar Lehrkräfte abgebildet sind, also betroffen sind davon. Das ist so der eine große Problemkomplex, mit dem Schulen und Lehrkräfte irgendwie umgehen müssen. Und der andere ist natürlich, dass Schulen auch ein zentraler Punkt sind, um Medienkompetenz im Sinne demokratischer Resilienz zu vermitteln. Das ist also ein bisschen der klassischere Gedanke, den man bei dem Thema Deepfake und Schulen hat. Und da geht es zum Beispiel auch ganz viel darum, dass man eben sich bewusst ist, wie sowas eingesetzt wird in Wahlkämpfen zum Beispiel. Also vielleicht kann ich einfach so ein paar Beispiele geben zu dem Thema Wahlkampf, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Wir können vielleicht einfach mal auf den deutschen Kontext gehen, weil ich glaube, das ist etwas, was in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so richtig durchgedrungen ist. Aber tatsächlich gab es auch im Bundestagswahlkampf 2025 zum Beispiel einige Deepfakes. Gerade auch diese Olaf-Scholz-Memes, die ich angesprochen habe, die erstmal harmlos klingen, aber dann teilweise zum Beispiel von russlandnahen Accounts auch verbreitet wurden und in der Summe schon auch dazu geführt haben, dass er so gewissermaßen ein bisschen lächerlich gemacht wurde. Aber es gab auch beispielsweise ein Deepfake-Video von Friedrich Merz, was diffamierend war und was aber sozusagen als Satire gelabelt wurde und dann sogar von einem SPD-Bundestagsabgeordneten geteilt wurde, was sehr viel Kritik mit sich gebracht hat. Aber so die überwiegende Mehrzahl aller Deepfakes im Bundestagswahlkampf waren tatsächlich pro AfD. Und da gibt es ziemlich krasse Beispiele. Also da gab es zum Beispiel einen komplett KI-generierten Wahlkampfclip der AfD Brandenburg, in dem sie erstmal so dargestellt hat, was ihrer Meinung nach in Deutschland alles falsch läuft. Und dann sieht man so KI-generierte Videoclips von blonden Frauen, die von arabisch aussehenden Männern bedroht werden oder von blonden, blauäugigen Schülern, die auf dem Schulhof von ihren nicht so ganz blond, blauäugigen Mitschülern angegangen werden, von weißen Rentnern, die im Müll wühlen. Und dann aber auch KI-generierte Kurzclips von Ampelpolitikern, nämlich von Karl Lauterbach, wie er in Handschellen abgeführt wird und Robert Habeck, wie er Bücher verbrennt, beim Arbeitsamt sitzt und anschließend in Warnweste Müll sammeln muss. Das heißt, es war ein sehr diffamierendes, sehr rassistisches, komplett nicht als KI-generiert gekennzeichnetes Video. Es gab ein ähnliches Video der AfD Brandenburg im Landtagswahlkampf. Da wurde der Zugang von den Landesmedienanstalten gesperrt, weil es eben entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte für Kinder und Jugendliche gezeigt hat. Das Gleiche ist aber nicht mit diesem Bundestagsclip passiert. Und da sieht man auch, also wie das auch bewertet wird, sozusagen auch als Gefahr, gerade für Kinder und Jugendliche. Und was auch ein sehr spannendes Phänomen war, es gab komplett KI-generierte Profile. Und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, dass ich meinte, auch nicht existierende Personen, die KI-generiert sind, können gerade auch im Bereich politische Desinformation gefährlich sein. Da gab es nämlich KI-generierte Profile von jungen, hübschen AfD-Wählerinnen, zum Beispiel Larissa Wagner, die überhaupt nicht existieren. und die dann da auf X vor allem Wahlkampfwerbung für die AfD gemacht haben, aber auch über andere Parteien und JournalistInnen hergezogen sind und rassistische und desinformierende Statistiken verbreitet haben. Und da sieht man schon, wie die Technologie immer mehr auch in Wahlkämpfe integriert wird. Also wir haben wahnsinnig viele Beispiele auch aus den USA 2024, aus Indien 2024. Da ist Deutschland fast noch zurückhaltend. In Ungarn gab es eine ganze Flut an Deepfakes und Desinformationen im Kontext der Wahlen 2026. Aber auch in Deutschland ist das inzwischen durchaus angekommen. Und da ist schon eine große Gefahr dahinter, ne? Dass nämlich so eine Unsicherheit nochmal befeuert wird, was Menschen eigentlich glauben können, gerade auch in Bezug auf Kandidierende und Parteien und Wahlprogramme. Aber Deepfakes können auch einfach WählerInnen abhalten, wählen zu gehen, wenn sie zum Beispiel Desinformationen über den Wahlprozess verbreiten. Das haben wir auch schon gesehen, in den USA zum Beispiel. Und das Ganze erweckt auch so oft den Eindruck, dass bestimmte Positionen sehr viel verbreiteter sind, als sie eigentlich sind. Also in Deutschland zum Beispiel die AfD-Positionen, weil eben AfD-Anhängerinnen sehr viele solche Deepfakes generiert und verbreitet haben. Und das erweckt eben den Anschein, dass das irgendwie eine sehr anerkannte und weit verbreitete politische Position wäre. Und das Ganze schwächt letztendlich auch die Legitimität von solchen Wahlen, weil wenn so dieser Eindruck entsteht, selbst wenn es gar nicht unbedingt der Fall ist, aber wenn der Eindruck entsteht, dass eine Wahl dominiert wurde von Desinformation und Deepfakes, dann bereitet das ja auch nochmal den Grund für solche Anzweifeln des Wahlergebnisses. Also dieses Thema Wahlen ist ein Riesenproblem und ein wachsendes Problem. Also seit 2023 sehen wir immer mehr Deepfakes in Wahlen weltweit. Aber es ist nicht das einzige politische Problem. Ich hatte es ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Also auch außerhalb von Wahlen sehen wir immer mehr Verleumdung und Diffamierung und interne Spaltung durch Deepfakes. Und dann haben wir noch das große Thema ausländische Einflussnahme und Propaganda. Und da ist es vielleicht auch nochmal für Lehrkräfte interessant, dass gerade SchülerInnen in ihren Social-Media-Feeds häufig sehr viele Inhalte zu aktuellen Kriegen erhalten. Also vor ein paar Jahren war das noch so sehr viele Inhalte zum Ukraine-Krieg. Inzwischen ist es sehr viel zum Beispiel zum Iran, USA-Krieg. Und da gibt es auch wahnsinnig viele KI-generierte Inhalte. Also gerade im Iran, da ist so viel Desinformation und da sind so viele KI-generierte Inhalte unterwegs, unter anderem deswegen, weil es so schwierig ist, aus dem Iran heraus tatsächliche Berichterstattung zu leisten. Und diese Lücke wird sozusagen auch durch KI-generierte Inhalte gefüllt, also zum Beispiel durch sowas wie Fake-Videoclips von irgendwelchen israelischen Soldatinnen, die sich in Todesangst irgendwo verschanzen, oder aber auch gefälschte Videos von wunderschönen iranischen Kampfpilotinnen und Soldatinnen, was einfach jeglicher faktischen Grundlage entbehrt, weil Iranerinnen überhaupt nicht in den Streitkräften aktiv sein dürfen. Und was ich dazu noch kurz sagen will, bevor wir dann vielleicht zu den Chancen kommen, ist, dass wir hier jetzt auch ganz aktuell so eine Vermischung sehen. Also Desinformation kann ja politisch motiviert sein, aber auch wirtschaftlich motiviert sein. Und manchmal ist sie auch beides. Und ich hatte es ja schon angesprochen, mit einem viralen Clip kann man Millionen von Menschen erreichen und man kann auf den Social-Media-Plattformen natürlich auch solche viralen Clips monetarisieren. Und das nutzen jetzt tatsächlich viele Akteure aus. Und da sind wir wieder bei einem neuen Phänomen, was wir vielleicht vor Deepfakes nicht so hatten. Es ruft neue Akteure auf den Plan, die einfach nur mit solchen KI-generierten Inhalten, also auch politischer Natur, auch zu Kriegen, Geld machen wollen. Und das sehen wir einfach, dass da zum Beispiel so eine Flut von irgendwelchen KI-generierten Bildern ist, wie angeblich die Leiche von Ayatollah Ali Khamenei gefunden wird oder sowas. Und dahinter stecken nicht unbedingt Menschen, die irgendeine Position in diesem Krieg vertreten, sondern die vielleicht auch einfach nur Geld machen wollen.
Das ist auch, glaube ich, eine spannende nochmal Anknüpfung an das, was wir über Slop gesprochen hatten. Also ich glaube, genau da, ne, sind die Grenzen ja dann fließend, weil Slop-Content, also dieser Schund, dieser Müll, ja meistens genau mit dieser Monetarisierungsabsicht ja auch entsteht. Ne? Also deswegen super spannend und auch danke, dass du nochmal den Fokus und den Finger in die Desinformationswunde gelegt hast. Ist gerade auch mein Herzensthema, auch wenn es natürlich kein schönes Thema ist. Ja, ganz, ganz wichtig, dass wir da auch nochmal tiefer reingeschaut haben. Ich glaube, deutlich wurde bislang, es gibt da verdammt viele problematische Aspekte, viele Risiken. Deshalb nochmal den Bogen zurückgeschlagen, ganz kurz, aber auch nur, es ist ja meistens in dieser Welt nicht alles nur schwarz-weiß. Und vielleicht gibt es ja auch Anwendungen von Deepfakes, gerade eben, wie gesagt, im Bildungskontext, wo man sagt, naja, da eröffnet das aber auch neue Chancen. Gibt's da was? Ich frage mal so vorsichtig.
Ja, also da gibt's was. Du hast es schon richtig gesagt, also ich sehe in der Technologie natürlich schon vordergründig sehr viele Gefahren, aber es ist eine sehr breit anwendbare Technologie und die wird auch immer schon sehr breit angewendet. Und gerade im Bereich Unterhaltung, aber auch im wirtschaftlichen Bereich, in allen möglichen verschiedenen Industrien, Werbeindustrie, Marketing, Fashion, InfluencerInnen, medizinische Assistenztechnologie, also das ist wirklich sehr, sehr breit. Und dann gibt es auch so diese Ideen, dass man es zum Beispiel für Bildung benutzen kann, also gerade für historisch-politische Bildung zum Beispiel. Und da gibt es so einige Projekte, die dann immer wieder genannt werden. Also zum Beispiel gibt es schon sehr lange ein Museum in den USA, ich glaube seit 2021, wo man mit dem Avatar des verstorbenen Künstlers Salvador Dali interagieren kann. Und dann können BesucherInnen dem Fragen stellen zu seiner Kunst, zu seinen Werken und da einen neuen Zugang zu der Kunst erhalten. Es gibt Reden von verstorbenen Persönlichkeiten, die vertont werden in ihrer Stimme, die sie eigentlich gehalten hätten, wenn der Verlauf der Geschichte anders gewesen wäre. Also zum Beispiel JFK Unsilenced, das ist so ein Projekt, wo die Rede von John F. Kennedy vertont wurde, die er am Tag seiner Ermordung in Dallas eigentlich gehalten hätte. Es gibt sogar so immersive Virtual Reality und Augmented Reality Erlebnisse. Da setzt man sich so eine 3D-Brille auf, zum Beispiel in einem Museum. Und dann kann man bei dem Projekt The March zum Beispiel ganz nah rangehen an Martin Luther King, während er seine berühmte I Have a Dream Rede hält. Und durch die Deepfake-Technologie sieht man sozusagen jede Pore und kann sich ganz, ganz nah ranbegeben an ihn. Und dann gibt es auch so interaktive Erlebnisse. Also es gibt Ideen, dass man Avatare generiert und denen dann Fragen stellen kann. Und da gab es zum Beispiel so ein Projekt von einer UN-Hochschule, die haben zum Beispiel einen Avatar einer somalischen Geflüchteten erstellt. Man konnte dann da eben Fragen stellen. Es gibt auch zum Beispiel von der LFK Baden-Württemberg so ein Projekt namens KI-Fernsprecher. Da kann man so einen physischen Telefonhörer in die Hand nehmen und dann ruft man eine Person aus der Vergangenheit an und da sind dann so Bilder von dieser Person, also verschiedene Personen kann man auswählen, KI-generierte Bilder, Porträtfotos und dann kommt eine KI-generierte Stimme und beantwortet Fragen zu der jeweiligen Zeit und die Grundlage ist eben so ein Large Language Model, also textbasierte generative KI, die trainiert wurde auf irgendwelchen Quellen aus der jeweiligen Zeit. Und diese ganzen Projekte, die haben natürlich schon Chancen, also dass man dann so gerade zu politischen Themen, aber auch vor allem auch historischen Themen so einen niedrigschwelligen und neuartigen Zugang ermöglicht, wo gerade vielleicht auch SchülerInnen empfänglich dafür sind, weil sie sagen, wow, das begeistert irgendwie, das motiviert mich, über etwas nachzudenken, über das ich sonst nicht nachgedacht hätte, zum Beispiel auch über alternative Geschichtsverläufe oder sowas. Man kann eben auch gerade durch Large Language Models sehr persönlich interagieren und persönliche Fragen stellen. Und es muss auch gar nicht immer so High-Level sein. Also es kann auch, die Technologie kann zum Beispiel auch benutzt werden, damit ich meine ganzen textbasierten Lernmaterialien reinfüttere, zum Beispiel als Lehrkraft. Und dann erhalte ich zum Beispiel einen Podcast, also ein Audiodatei oder ich erhalte ein Video, wo ich so einen KI-Avatar habe, der das dann irgendwie vermittelt. Oder es kann in sehr viele verschiedene Sprachen übersetzt werden. Ich könnte auch diesen Podcast hier zum Beispiel in unseren Stimmen dann auf Englisch zum Beispiel übersetzen. Da hätten wir gleich eine ganz neue Zielgruppe erreicht. Also das Ganze hilft natürlich auch, dass man Leute ansprechen kann mit verschiedenen Lernstilen oder mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen. Und trotzdem sind all diese Anwendungen jetzt auch nicht ganz ohne Probleme. Also ich bin an einem Ethikzentrum, ich beschäftige mich sehr damit und natürlich muss man sagen, das bringt so ganz eigene Herausforderungen mit sich. Also wenn man zum Beispiel Deepfakes von Verstorbenen macht, auch verstorbenen historischen Persönlichkeiten, dann wirft es immer Fragen auf nach der Würde der Verstorbenen. Hätten die dieser Nutzung eigentlich zugestimmt zu Lebzeiten, diesen Aussagen, die da vielleicht auch getätigt werden? Oder wie wichtig ist es, dass ihre Hinterbliebenen zustimmen? Oder was macht es eigentlich mit den Hinterbliebenen, wenn sie immer wieder in Deepfake-Form konfrontiert werden mit ihren verstorbenen Angehörigen? Und dann auch für die SchülerInnen zum Beispiel in dem Fall kann es auch zu so einer emotionalen Überwältigung führen. Also gerade so VR, AR-Erlebnisse, du bist da richtig drin, immersiv, das kann dich überfordern, du hast keine Distanz mehr. Du kannst vielleicht auch das Gefühl bekommen, ich war dabei, ich weiß, wie es gewesen ist. Und da gehen dann auch so Nuancen in der Geschichtsvermittlung verloren, weil letztendlich sind solche Projekte ja immer nur eine Interpretation der Geschichte. Und manche Projekte waren auch wirklich stark in der Kritik. Also gerade dieser somalisch-Flüchtlings-Avatar wurde sehr stark kritisiert, weil es hieß, ja gut, wozu brauchen wir jetzt einen KI-Avatar? Wir haben ja Millionen von tatsächlichen Geflüchteten. Die die können ja wohl eigentlich am besten für sich selbst sprechen. Und dann haben wir auch das Problem, sobald solche Dinge interaktiv sind und kombiniert werden mit Large Language Models, dann handeln wir uns die ganzen Probleme ein, die wir durch Large Language Models haben. Nämlich sowas wie faktische Fehler und Halluzinationen. Das ist dann nicht unbedingt ein Problem der Deepfake-Technologie, aber wenn das kombiniert wird, dann müssen wir auch damit irgendwie umgehen.
Also es zeigt, es ist nicht alles schlecht, es ist nicht alles dunkel, aber im Endeffekt sind diese positiven Anwendungen, die es durchaus gibt, auch immer meistens verbunden. Das habe ich auch festgestellt. Auch in der Therapie gibt es ja auch entsprechende Ansätze, Deepfakes zu verwenden. Irgendwo doch mit großen ethischen Fragestellungen, wo man auch sehr unterschiedlich drüber denken kann. Aber ich finde, es ist auch nochmal sozusagen versöhnlich, das auch nochmal aufzuzeigen. Okay, im Endeffekt ist es eine Technologie, die auch eine Ambivalenz halt besitzt, wie eigentlich so jede Technologie. Und man kann sie auch potenziell, je nach Einsatz, auch für durchaus gute Dinge nutzen. Genau, jetzt ist, und ich glaube, da bietet es sich jetzt an, mal zu so einem, quasi so einem zweiten Folgenteil so ein bisschen überzugehen. Die entscheidende Frage, die uns eigentlich immer hier auch im Kontext unseres Schaffens so entgegengeschlagen ist, eigentlich folgende. Was können wir denn jetzt eigentlich noch tun, angesichts dieses enormen Täuschungspotenzials, was wir feststellen, was Deepfakes also mit sich bringen, um im Endeffekt diese Gefahren und Risiken, um denen zu begegnen und um, ich sag mal ganz plakativ runtergebrochen, um Deepfakes überhaupt noch zu erkennen, wo doch alles immer realistischer wird und das genaue Hinschauen, das genaue Hinhören ja eigentlich, wahrscheinlich würde ich jetzt vermuten, immer weniger Auskunft gibt. Wie siehst du das? Gibt es da eine einfache Patentlösung oder was können wir tun?
Ja, ich habe es ja schon anfangs gesagt, das ist auch immer so eine zentrale Frage, mit der ich mich auch in meiner Forschung und meiner Arbeit beschäftige, weil es reicht ja nicht nur, die ganzen Gefahren aufzuzeigen, man muss ja auch ein bisschen positiv in die Zukunft schauen und proaktiv schauen, was kann und sollte man jetzt als Gesellschaft eigentlich machen. Und da gibt es natürlich keine einfache Patentlösung, das wäre ja zu schön. Tatsächlich,
rhetorische Frage,
keine Antworten. Ich sage immer, die Technologie ist gekommen, um zu bleiben. Also die kann man nicht verbieten, auch weil es so viele legitime Anwendungen gibt, auch viele politische Anwendungen, selbst wenn die uns nicht gefallen, sind von der Meinungsfreiheit gedeckt zum Beispiel. Und auch ganz praktisch gesehen ist ja sehr viel auch Open Source zum Beispiel. Also man würde dem Ganzen auch ganz praktisch überhaupt nicht mehr handhabbar werden. Das heißt, man muss da als Gesellschaft sehr viele verschiedene Akteure aktivieren, die dann auch verschiedene Instrumente anwenden. Und so das, die drei Hauptstränge sind eigentlich immer Politik. Also die Politik muss regulieren. Dann das Thema technische Lösungen, also Arbeit zum Beispiel auch an KI-basierter Deepfake-Detektion, weil wir es eben nicht mehr mit dem bloßen Auge erkennen können. Aber auch sowas wie Kennzeichnung authentischer Medien. Und dann das dritte, Medienkompetenz und Bildung. Da sind wir heute auch so ein bisschen mit dabei. Es gibt aber auch noch andere Sachen, die helfen würden. Also sowas wie Stärkung von Journalismus und von Faktenchecks, also professionellen Faktenchecks. Institutionen und auch Individuen können sich zum Beispiel gegen Betrug auch ganz gut selber schützen, teilweise durch sowas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder in der Familie Codewörter vereinbaren, damit man nicht auf betrügerische Enkeltrick 2.0-Anrufe reinfällt und solche Dinge. Und natürlich spielt auch Berufsethik und Unternehmensverantwortung eine Rolle, also gerade von Seiten der EntwicklerInnen, aber vor allem natürlich auch der Firmen, die sowas anbieten. Und in all diesen Bereichen passiert tatsächlich auch ganz viel. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zurück. Und ja, dann hast du ja schon so ein bisschen die Frage anklingen lassen, ob man das dann auch, also dass man es ja eigentlich nicht mehr erkennen kann. Und dem würde ich also zustimmen. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, man kann schon noch einige Deepfakes erkennen. Also es gibt da schon auch manchmal noch Artefakte, nennt man das, also irgendwelche Unstimmigkeiten zum Beispiel. Gegenstände erscheinen plötzlich oder verschwinden und oder verändern ihre Größe oder ihre Form, je nach Kameraeinstellungen zum Beispiel. Und diverse andere Dinge, da wurde ja auch in den letzten Jahren viel darüber diskutiert, 6 Finger oder asymmetrische Ohrringe oder seltsame Lichtreflexe und sowas, all das kursierte ja zu Recht auch noch, weil das bis vor wenigen Jahren auch noch häufig der Fall war. Aber einen gut gemachten Deepfake kann man nicht mehr mit dem bloßen Auge erkennen oder hören, mit dem Ohr sozusagen. Also das, wenn wir glauben, dass wir das können und wenn wir versuchen, das zu vermitteln, auch gerade an SchülerInnen, dann wägen wir uns und die SchülerInnen in einer falschen Sicherheit. Und dann fallen wir erst recht auf gut gemachte Deepfakes rein.
Das ist eine ganz spannende Aussage und eine starke Aussage, Lass uns da auch nochmal gerne reingehen, weil das ist total spannend. Wir haben auch ein Schülerprojekt gemacht mit, also Generation KI, Peer-to-Peer für Demokratie, wo wir ja im Prinzip Schüler auch in den Mittelpunkt gestellt haben und wo wir genau diese Frage auch ein bisschen aufgeworfen haben. Wir haben ein Quiz mit ihnen gemacht, mit eben authentischen Inhalten und von uns sozusagen gedeepfakten Inhalten. Und wir haben einmal schon immer noch festgestellt, dass man diese Fähigkeiten zur Erkennung von gewissen Merkmalen, die du auch schon aufgeführt hast, durchaus ein Stück weit trainieren kann. Ne? Also das ist aber auch alles natürlich immer ein bisschen vorgeframed. Das heißt, die Schülerinnen wissen natürlich auch, was da kommt. Das ist ein Quiz, da werden ein paar Sachen sein, die wahrscheinlich wahr sind und welche nicht. Aber man hat schon durch die Bank, was für uns erstmal ein positives Erlebnis auch war, gemerkt, okay, ein Stück weit kann man dieses skeptische Sehen und das skeptische Hören auch noch trainieren. Gleichwohl geben wir auch immer mit, ja okay, genau das, was du sagst. Allein schon perspektivisch, wenn man sich so diese technologischen Sprünge ansieht, wie lange funktioniert das noch? Und ich habe auch nochmal bei Professor Dr. Martin Steinebach von Fraunhofer Institut für Sicherheit in der Informationstechnik so nachgefragt im Vorfeld. Ja, ich gefragt, Herr Steinebach, was sind denn noch so aktuelle Merkmale überhaupt? Und dann gibt es natürlich eine ganze Liste, von denen du auch teilweise jetzt welche aufgezählt hast. Aber auch da immer, das hat teilweise eine Halbwertszeit von 5 Minuten. Und dann ist es nicht mal der 6. Finger, sondern es sind vielleicht noch irgendwie ja, Gelenkstellungen, die jetzt noch im Gespräch sind, die dann irgendwie nicht mehr ganz richtig sind. Aber das heißt, es ist ja alles sehr, sehr krass vergänglich, sehr, sehr schnelllebig. Und wir erleben häufig auch über Nachfragen dann von Schülerinnen und Elternteilen, aber auch Lehrkräften, immer so ein Stück weit diese Erwartungshaltung, es gibt da so einen Katalog. Und wenn wir den abhaken, ne, und wenn diese Merkmale nicht dabei sind, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und das ist ja genau das, was du, wenn ich dich richtig verstehe, auch nochmal hier ein Stück weit, ne, den Zahn ziehst. Leider funktioniert es nicht mehr so. Ne?
Genau, also wie du ja sagst, die Technologie entwickelt sich so rasant weiter. Und solche Kataloge, die werden ja auch sehr gerne genutzt, um dann die Deepfake-Generierung zu verbessern. Also es ist ja so ein bisschen wie, vielen Dank für den Hinweis, jetzt gucken wir besonders darauf, dass. Und dann gibt es ja auch schon Akteure, die technisch versierter sind und die auch solche Kataloge im Kopf haben und die genau darauf achten und die das dann genauso tweaken sozusagen, damit das dann eben nicht mehr erkennbar ist. Und wie gesagt, die sind dann besonders gefährlich, wenn wir denken, wir könnten es noch erkennen und dann haben die Akteure genau darauf geachtet und wir können es eben nicht mehr erkennen, dann werden wir besonders stark getäuscht. Und dann muss man auch sagen, wie viel Verantwortung und Mühe können wir eigentlich Individuen aufbürden? Also gerade auch SchülerInnen, die ja jeden Tag teilweise stundenlang in den sozialen Medien unterwegs sind und eben keine Expertinnen der Bildforensik oder sowas sind.
Allerdings.
Können wir auch nicht erwarten, dass die dann wirklich bei jedem Medium ganz, ganz, ganz genau hingucken. Das heißt aber nicht, dass wir gar nichts mehr machen können, was so Medienkompetenz und Resilienz angeht. Ich glaube, wir müssen das nur wieder ein bisschen klassischer denken sozusagen. Also, dass wir wieder mehr zurückkommen zu so klassischen Medienkompetenzen und kritischem Denken. Und nicht darum, dass man jetzt jedes Katzenvideo oder sowas überprüft. Weil das, also, ja, wir sehen eine Flut an KI-generierten Inhalten in den sozialen Medien und für SchülerInnen ist es einfach Alltag geworden. Sondern da geht es dann wirklich darum, dass man kritisch nachschaut bei den Inhalten, wo es dann potenziell relevant wird. Also, wo zum Beispiel jemand diffamiert wird. Oder was betrügerisch ist oder wo irgendwie jemand so komplett aus der Rolle fällt und etwas tut, was er oder sie sonst normalerweise nie getan hätte. Und dann geht es darum, eben diese einzelnen Medien kritischer zu überprüfen. Und da kommen wir dann wieder auf so klassischere Medienkompetenzen zurück, also sowas wie die Quelle prüfen. Ist das überhaupt eine vertrauenswürdige Quelle? Oder ist das ein Profil, was nur 2 Wochen vor einer Wahl erschienen ist und seltsamerweise nur Inhalte zu der Wahl postet? Oder 50 irgendwie doch dann seltsam anmutende Beiträge pro Tag, dann ist es vielleicht ein Bot. Oder gibt es eben andere vertrauenswürdige Quellen, die auch über das gleiche Thema und den gleichen Inhalt berichten? Manchmal hilft auch eine Bilderrückwärtssuche noch, also wird ein Bild einfach aus dem Kontext gerissen, das ist dann kein Thema für KI-generierte Bilder. Man kann auch sagen, okay, es gibt so ein paar Tools, mit denen man technisch überprüfen kann, ob etwas KI-generiert ist oder nicht. Also ich hatte ja schon über die Deepfake-Detektoren gesprochen, die auch KI-basiert sind. Da muss man aber sagen, die Tools, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und damit zum Beispiel auch Lehrkräften und SchülerInnen, die sind nicht die neuesten und besten. Und das auch aus gutem Grund, weil wie gesagt, auch jeder Detektor ist im Prinzip einfach nur so eine Benchmark für die Menschen, die Deepfakes generieren, um das dann zu verbessern. Und ich glaube, was wir dann auch noch machen müssen, neben so einem klassischeren Medienkompetenztraining, ist auch, dass wir so grundlegendere Themen behandeln, nämlich dass SchülerInnen auch ein grundlegenderes Verständnis dafür bekommen, nicht nur SchülerInnen, eigentlich alle Menschen, die soziale Medien nutzen, wie Desinformation funktioniert, welche Strategien da gefahren werden und auch wie die Plattformökonomie funktioniert, also sozusagen das Ökosystem, in dem das Ganze verbreitet wird. Und da gehört dann auch dazu, dass wir sowas vermitteln wie, dass es so kognitive Verzerrungen gibt, die ganz gezielt ausgenutzt werden von desinformierenden Akteuren. Also zum Beispiel gibt es den sogenannten Negativity Bias. Also Menschen tendieren dazu, negativen Inhalten sehr viel mehr Aufmerksamkeit zu geben. Also Inhalte, die zum Beispiel Hass oder Angst schüren, da interagieren wir länger damit. Wir verharren länger, wir schreiben mehr dazu. Und das ist natürlich wieder positiv für die Plattformökonomie, denn die profitiert dann davon, dass wir länger auf ihren Plattformen verharren, mehr Daten preisgeben und kann das Ganze monetarisieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Confirmation Bias, also der sogenannte Bestätigungsfehler, also dass Menschen dazu tendieren, eher Inhalte zu glauben, die ihrem eigenen Weltbild entsprechen, als Inhalte, die dem widersprechen. Und das führt eben auch dazu, dass wir uns dann in so gewisse Bubbles begeben oder bestimmte Inhalte eben besonders stark angezeigt bekommen. So funktionieren ja auch die Algorithmen. Und ich glaube, dass es schon auch hilfreich ist, dass man eben solche Strategien vermittelt und wie dieses Ökosystem wirtschaftlich funktioniert, sodass SchülerInnen dann innehalten können und sagen, okay, wer profitiert denn eigentlich gerade davon, dass ich mich jetzt gerade so aufrege oder dass ich jetzt da gerade so Angst bekomme bei dem Post zum Beispiel. Und ich glaube, das sind schon nochmal so grundlegendere Strategien. Und bei sowas wie Betrug und sexualisierende Deepfakes brauchen wir dann wieder andere Strategien. Also da wird es ja dann auch im nächsten Podcast drum gehen. Aber da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass man eben positivere Rollenbilder vermittelt. Also nochmal eine ganz andere Strategie sozusagen der Medienkompetenz und Resilienzvermittlung durch Schulen und Lehrkräfte.
Ja, also wir wollten nämlich heute genau in der Folge auch so ein bisschen genau das in den Fokus so ein bisschen stellen. Also im Sinne von dieser Kernfrage, die uns immer wieder halt entgegengebracht wird, was tun wir denn jetzt und vor allen Dingen, was können wir selbst tun als Schülerin, als Lehrkraft, als Elternteil? Und das ist eigentlich, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, ja auch so ein bisschen dieser springende Punkt, dass man sagt, okay, diese, ich glaube, wie es auch genannt wird, diese innere Logik der Prüfung, also dass man quasi dieses Bild oder was auch immer da ist, nimmt, nach irgendwelchen Merkmalen sucht, nach Artefakten, nach Fehlern, das wird uns nicht lange mehr weiterhelfen. Das ist noch gut, wenn man das trainiert und auch genau hinzuschauen, macht immer Sinn. Aber es wird über kurz oder lang einfach nicht mehr allein funktionieren. Und vor allen Dingen nicht so eine Schwarz-Weiß-Ja-Nein-Einschätzung ermöglichen, sondern das ist immer dann irgendwo eine Wahrscheinlichkeitssache. Und dann geht es halt über zu diesen klassischen Informationskompetenzen, wie du sagst. Und dann sind wir halt wieder bei ganz klassischen Themen. Wie prüfe ich Quellen? Wie finde ich zum Beispiel eine Primärquelle auch von so einem Deepfake raus? Du hast angesprochen, so Techniken wie Bilderrückwärtssuche bieten sich da immer total an. Also auch immer so als Empfehlung, einfach mal Google Lens zu nutzen oder die Anbieter anderer Suchmaschinen, eben Yandex, Bing, alle gängigen Marktanbieter haben da im Prinzip solche Funktionen. TinEye beispielsweise auch. Und dann eben auch alles so, ich sag mal, indirekte Punkte, also wie plausibel ist das, was ich da sehe oder höre, also einen Kontext herzustellen, wie emotional wird etwas dargestellt, du hast die AfD-Beispiele ja auch angesprochen, das merkt man ja auch immer, dass das Hardcore auch über Emotionalität halt funktioniert und dass man quasi über diese indirekten Punkte quasi dann diesen Schluss eben auch macht, wahrscheinlich Deepfake oder eben wahrscheinlich eher ein authentisches Medium. Und ganz spannendes Beispiel noch, was mir heute Morgen nochmal eingefallen ist. Wahrscheinlich hast du es auch gesehen hier von dem Fußballer Haaland, der sich ja vor seinem eigenen Spiegelbild erschreckt hat, vermeintlich. Das war auch so ein Clip, der total viral gegangen ist. Und es stellte sich raus, dass es eben auch ein Deepfake ist. Und mir ist das Ganze untergekommen, als ich tatsächlich bei Instagram dann diesen Beitrag von OE24.at gesehen habe, was ein Boulevardmedium in Österreich ist. Und das hatte diesen Beitrag einfach genommen und gepostet. Und wenn ich jetzt dieses Hintergrundwissen eben nicht habe, was ist das für ein Medium? Welche politische Richtung hat dieses Medium? Wie wird es finanziert? All diese Folgefragen komme ich eigentlich nicht weiter, weil auch da gab es überhaupt keine Anreize, irgendwie noch zu erkennen, dass das ein Deepfake ist. Also ich finde, das macht nochmal so deutlich, es braucht eigentlich diese klassischen Informationskompetenzen, nichts Neues in dem Sinne, aber halt wirklich genau dort reinzugehen immer stärker und vor allen Dingen sich nicht auf so eine Lösung zu verlassen, dass man denkt, es gibt da irgendetwas, was sofort dir eine Einordnung gibt. Also das haben wir nämlich auch so erlebt, auch in Nachfragen, Deepfake-Diktatoren, ja, die sind leider auch nicht verlässlich. Ne? Also da ist auch ein bisschen immer so diese Erwartung, ah ja, das ist ja toll, da schmeiße ich einmal da rein, ne? Und ich kriege da jetzt eine hundertprozentige Aussage und das funktioniert ja eben leider auch nicht. Ne?
Genau, also Deepfake-Diktatoren, wie gesagt, die guten sind sowieso nicht öffentlich verfügbar. Aber generell ist einfach so, die hinken immer der Generierung hinterher, sind nie perfekt. Das heißt, es gibt immer authentische Medien, die fälschlicherweise als Deepfake gekennzeichnet werden und Deepfakes, die durchs Raster fallen. Und die geben immer so eine Wahrscheinlichkeit raus. Also sowas wie 85% Wahrscheinlichkeit ist das Ganze ein Fake. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Also genau, als Privatkonsumierender sozusagen ist das jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber was mache ich zum Beispiel als Plattform dann damit oder als Strafverfolgungsbehörde? Und da muss man ja auch noch zu dem Ganzen sagen, also du hattest ja auch nochmal die Bilderrückwärtssuche so hervorgehoben, die funktioniert natürlich nicht bei rein KI-generierten Bildern. Also die funktioniert ja eben bei echten Bildern. Aber da sind wir trotzdem bei so einem Problem, nämlich nur weil wir erkennen, dass ein illustrierendes Bild zum Beispiel KI-generiert ist, heißt es ja nicht, dass die Information dahinter falsch ist. Und gleichzeitig nur, weil das Bild echt ist und nicht KI generiert, heißt es ja nicht, dass die Information richtig ist. Also da werden dann auch solche Mechanismen wieder gefährlicher, dass man irgendwie meint, okay, dieser Post, der ist ja stimmig, weil das ist ja kein KI generiertes Bild. Was kann genauso Desinformation sein? Das kann zum Beispiel einfach ein Bild sein, das aus einem ganz anderen Kontext gerissen wurde oder anders geschnitten wurde zum Beispiel. So dass Informationen fehlen. Also Deepfakes sind ja nicht die Gesamtheit des Problems an Desinformation. Das ist ja nochmal größer.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das nochmal sagst. Ganz wichtig, richtig. Da gibt es noch viel anderes. Nur ganz kurz zur Einordnung mit den Bilderrückwärtssuche. Genau, war von mir auch nochmal so gemeint. Ja, darüber kommt man schon auch bei vollständig KI-generiertem Material ja sehr häufig zum Beispiel auf Faktenchecks, was ja immer eine super Sache ist. Das heißt, man sieht ja schon, wo entsprechende Inhalte noch gepostet wurden. Und das kann einem auch unheimlich weiterhelfen. Ist im Übrigen auch ein Tipp, den wir auch immer mitgeben, auch in unserer Unterrichtseinheit Deepfakes durchschauen. Also auch so, gerade bei viralen Social-Media-Inhalten mal zu schauen, okay, gibt es nicht da eigentlich schon Faktenchecks? Und da gibt es ja sowas wie diesen Google Fact-Check Explorer. Das ist quasi so eine Suchmaschine für Faktenchecks, die man tatsächlich durchsuchen kann nach entsprechenden Themen und filtern kann. Und auch zum Beispiel, das auch als kleiner Tipp noch mitgegeben, das Faktencheck-Archiv von der German Austrian Digital Media Observatory. Klingt furchtbar kompliziert, ist im Endeffekt ein Zusammenschluss aus verschiedenen Nachrichtenagenturen und Faktencheckern, die auch, was ich wirklich total toll finde, so eine Art Nachschlagewerk halt wirklich haben von deutschsprachigen Faktenchecks. Und da sind dann teilweise genau solche viralen Social-Media-Clips auch entkräftet. Die brauchen natürlich immer so ein bisschen eine Fallhöhe und eine gewisse Relevanz. Aber ich finde, auch das kann eine super Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler sein, wo man einfach mal reinschauen kann, ja, wo man nach Stichworten suchen kann und auch filtern kann, zum Beispiel nach Deepfakes oder künstlicher Intelligenz. Und dann kriegt man wirklich toll schon überprüfte Tatsachenbehauptungen im Prinzip raus. Also das könnte, glaube ich, auch noch ein guter Tipp sein. Ja, damit haben wir, glaube ich, schon einiges besprochen, was man auch tun kann. Gott sei Dank können wir da noch einiges tun. Es bleibt aber ein langer Kampf und eine lange Anstrengung. Vielleicht noch abschließend zu der, weil das ganz frisch jetzt ja auch quasi auf der Agenda steht, diese Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten, die jetzt seitens der EU kommt, kann die vielleicht dieses Deepfake-Problem auch lösen? Oder ist das eine vergebene Hoffnung? Was meinst du?
Also in der KI-Verordnung, da wird auf Deepfakes zweierlei eingegangen. Einmal gibt es diese Kennzeichnungspflichten, also die von der KI-Verordnung betroffenen Akteure müssen kennzeichnen, wenn etwas KI-generiert ist, um eben Täuschungen zu verhindern. Und dann kommt noch so ein Verbot von Nacktbildgeneratoren oder Tools, die sexualisierende Deepfakes erstellen können. Das wird ja bestimmt in der nächsten Podcast-Folge so ein bisschen besprochen. Das klingt erstmal gut und ist sicher auch ein richtiger und wichtiger Schritt mit diesen Kennzeichnungspflichten. Und gleichzeitig wird es auch wieder nicht alle Probleme lösen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die KI-Verordnung aus dem Verbraucherschutz kommt. Das heißt, sie gilt nicht für Privatpersonen, die rein in privater Absicht sozusagen handeln. Das heißt, zum Beispiel Deepfakes, die im Freundeskreis geteilt werden, in der Chatgruppe, die werden davon nicht betroffen sein. Und aktuell ist es noch unklar, inwiefern Deepfakes, die eine Privatperson in den sozialen Medien postet, von der Kennzeichnungspflicht betroffen sein werden. Also wahrscheinlich wird es so sein, wenn gerade jemand irgendwie einen Deepfake von einer Politikerin zum Beispiel postet, dann, also auch wenn es eine Privatperson ist, muss sie das kennzeichnen, aber das ist noch nicht 100% klar. Und dann ist es natürlich so, dass viele böswillige Akteure sich nicht an die Kennzeichnungspflichten der EU halten werden. Also gerade staatsnahe ausländische Akteure, die Desinformation verbreiten wollen. Es gibt zwar empfindliche Strafen, wenn man sich nicht daran hält, aber es ist ja auch immer eine Frage der Durchsetzung. Und wenn wir uns die Masse an Inhalten online anschauen und die Schwierigkeit, sowas noch zu erkennen, dann müssen wir uns ja auf KI-basierte Deepfake-Detektion verlassen. Und da hatten wir es ja gerade schon davon, dass die eben immer imperfekt ist, dass sie immer hinterherhinkt und immer auch wahrscheinlichkeitsbasiert ist. Und dann ist auch so die konkrete Frage, wie gehen dann Plattformen damit um? Also wie gehen die zum Beispiel damit um, wenn der Deepfake-Detektor anschlägt und sagt, 85% Wahrscheinlichkeit ist das ein Fake? Wird es dann gekennzeichnet oder nicht? Dann gibt es vermutlich Widerspruchsmöglichkeiten, also dass dann die Postenden widersprechen können und sagen, nee, das ist aber ein echtes Medium, wie geht man dann damit um? Also da gibt es so viele praktische Umsetzungsprobleme, auch wenn man sich einfach diese Flut an Medien vor Augen hält, diese Millionen und Millionen von Inhalten, die da täglich gepostet werden. Und das heißt, es wird auch durchaus sehr viele Deepfakes geben, die durchs Raster fallen. Und die können dann wieder besonders gefährlich werden, wenn wir eigentlich so diese Erwartungshaltung haben, dass alles, was KI-generiert ist, auch als KI-generiert gekennzeichnet ist. Und dann gibt es noch das Problem, es gibt Studien, die zeigen, dass so Kennzeichnungen tatsächlich vielleicht auch das generelle Misstrauen in Medien steigern werden. Das hatten wir ja schon angesprochen. Auch die Lügner-Individende zum Beispiel, weil diese Kennzeichnungen eben darauf hinweisen, dass und wie viel und wie gut Inhalte in den sozialen Medien KI-generiert sind. Und wenn ich ständig sozusagen darauf verwiesen werde, dass ja irgendwie auch dieses tolle Video, was so echt aussieht, KI-generiert ist, dann entsteht bei mir vielleicht noch mehr das Gefühl, wow, also eigentlich kann ja eigentlich alles KI-generiert sein und ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Und dann haben wir noch dazu dieses Problem, was ich ja auch gerade meinte, dass nur weil etwas KI-generierte Medien beinhaltet, ist der Inhalt nicht falsch und nur weil die Medien echt sind, ist der Inhalt nicht richtig. Und auch das kann die Kennzeichnungspflicht nicht angehen. Das heißt, es ist schon ein richtiger und wichtiger Schritt. Und es wird auch viele, also gerade Unternehmen zum Beispiel, die Werbeclips beispielsweise posten, die KI-generiert sind, betreffen oder auch Parteien, die KI-generierte Inhalte betreffen. Wahrscheinlich auch Privatpersonen, die zumindest politische Inhalte posten. Aber viele Akteure werden sich auch nicht dran halten. Und dann haben wir eben sehr viele Durchsetzungsprobleme und wir haben auch diese, ja, vielleicht unerwarteten negativen Nebenfolgen.
Will sagen, unterm Strich leider auch nicht die Patentlösung, glaube ich, können wir gut zusammenfassen. Ich glaube, es zeigt sich, wir können viel tun, wir müssen viel tun, aber quasi die Hoffnung darauf, dass es entweder einen ganz einfachen Merkmalskatalog gibt, den man einfach beim Anschauen solcher fraglichen Inhalte abhakt, oder die Hoffnung auf eine, sage ich jetzt mal, Gesetzesänderung, die dann auch maximale Klarheit schafft, ich glaube, die wird uns nicht komplett zum Ziel führen, sondern es braucht verschiedene Anstrengungen. Wir versuchen es halt, genau, unser Beitrag zu leisten bei Informations- und Medienkompetenz. Und da haben wir, glaube ich, heute auch erfahren, dass es da diverse Ansätze gibt, weiter quasi Handlungsstrategien auch zu stärken, um Deepfakes nicht auf den Leim zu gehen. Jetzt kommen wir quasi schon fast zum Abschluss und ich entlasse dich quasi nicht mit einer, ohne dir eine spannende Frage nochmal zum Schluss zu stellen, denn du hast ja, wenn ich richtig aufgepasst habe, oder leitest ein Forschungsprojekt, die Prisma, was sich ja ganz dezidiert mit Deepfakes auseinandersetzt. Und da arbeitest du, wenn ich richtig informiert bin, ja auch sozusagen im Schulkontext oder hast mit Lehrkräften und Schülerinnen eben auch Gespräche geführt. Korrigiere mich gleich, wenn ich hier Quatsch erzähle. Aber auch für logischerweise, für unsere Zuhörerschaft wäre es natürlich total spannend, mal zu wissen, was sind denn da vielleicht erste Erkenntnisse, die du auch mitgeben könntest und teilen könntest? Und was wäre so zusammengefasst, ja, vielleicht so der wichtigste Tipp, den du vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler geben würdest, um Deepfakes im Prinzip nicht auf den Leim zu gehen?
Eine komplexe Abschlussfrage. Also tatsächlich, das Projekt Die Prisma ist ein Forschungsprojekt, was dieses Jahr erst begonnen hat, 2029 endet und vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert wird. Und wir sind ein Konsortium, also wie das ja oft bei solchen Projekten ist, von verschiedenen Universitäten und Institutionen. Und ich leite das Projekt eben an der Uni Tübingen, aber nicht das Gesamtprojekt. Das nur, damit will ich ja auch irgendwie Desinformation verbreiten.
Das wollen wir überhaupt nicht.
Und die Prisma konzentriert sich auf Deepfakes von normalen Menschen, kann man sagen, also in Deutschland. Also sexualisierende Deepfakes, betrügerische Deepfakes und rufschädigende Deepfakes. Weil tatsächlich die Deepfake-Debatte sich sehr lang vor allem um diese High-Level-politischen Inhalte gedreht hat und diese Themen eher wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Und es gibt auch sehr wenige Daten tatsächlich dazu, gerade auch in Deutschland, wie viele Menschen betroffen sind von solchen Deepfakes, wie sie dagegen vorgehen können. All das wollen wir in dem Projekt angehen, indem wir auch so eine große Bevölkerungsumfrage machen, um genau die Daten zu erheben. Und an der Universität Tübingen werden wir Interviews führen, unter anderem mit Betroffenen, aber auch mit verschiedenen Stakeholdern, nennen wir das. Und dazu gehören zum Beispiel auch Schulen, Lehrkräfte und Medienbildungseinrichtungen, wo es dann auch um solche Fragen geht wie, habt ihr schon mal einen Fall an eurer Schule gehabt? Was ist da passiert? Wie seid ihr dagegen vorgegangen? Was war das Endergebnis möglicher Strafverfolgung zum Beispiel? Wo waren die Probleme? Gibt es Strategien an der Schule, dass ihr vorbereitet seid auf solche Fälle? Es gibt auch noch andere Akteure, die wir fragen, zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden, aber das ist so dieser Schulkontext. Und tatsächlich haben wir erst dieses Jahr begonnen mit dem Projekt. Insofern gibt es jetzt noch nicht die ersten Erkenntnisse aus diesen Interviews zum Beispiel. Aber dann nutze ich doch gleich mal die Chance hier als Werbeblock dafür zu werben, dass Schulen und Lehrkräfte, die sich damit beschäftigen, sehr, sehr gerne auf uns zukommen können. Also entweder, wenn es schon mal Fälle an der Schule gab oder wenn es schon tiefere Überlegungen dazu gibt, wie man sich darauf vorbereiten kann oder welche Strategien man zum Beispiel ausarbeiten kann, um beispielsweise auch mit TäterInnen umzugehen, mit Strafverfolgungsbehörden oder auch in der Krisenkommunikation. Oder vielleicht auch Akteure, die eher so in der Bildungspolitik unterwegs sind und sich da auf einer höheren Ebene Gedanken dazu machen. Das wäre alles sehr spannend für uns, weil letztendlich wollen wir auch zu so einer größeren Wissensbasis zu dem Thema beitragen, wo eben noch sehr viele Wissenslücken bestehen. Und letztendlich ja auch, gerade auch zum Beispiel zu einer besseren Vorbereitung von Schulen und Lehrkräften auf gerade auch mögliche Skandale im Zusammenhang mit sexualisierenden Deepfakes.
Wie ich finde, sehr wertvolles Projekt. Also auch da nochmal explizit die Einladung. Ich weiß gar nicht, können wir auch von dir noch einen Link wahrscheinlich in den Shownotes setzen?
Ja, klar.
Ja, genau, perfekt. Pädagogische Fachkräfte auch bei dir direkt melden könnten. Ansonsten meldet euch natürlich auch gerne bei uns, auch mit Fragen, mit Anregungen und Ideen. Und vielleicht bevor das nämlich untergeht, eine Frage oder Teilfrage in meiner komplizierten Frage war ja noch offen. Was wäre denn so aus dem Bauch heraus und auch aus deiner eigenen, ja, aus deiner eigenen Erfahrung mit Medienkonsum, mit Deepfakes? Du hast ja selbst Beispiele gebracht. Wir haben alle schon festgestellt, wir sind mal drauf reingefallen. Was wäre so für Schülerinnen und Schüler vielleicht so der springende Tipp, wo du sagen würdest, das ist eigentlich das Wichtigste, was man tun sollte, um eben Deepfakes nicht auf den Leim zu gehen? Auch wenn es natürlich eine ganze Bandbreite gibt natürlich.
Ja, also vielleicht eben nicht zu versuchen, dass man es noch irgendwie in dem Bild oder Video oder wie auch immer erkennen kann und da irgendwelche Artefakte suchen oder sowas, sondern eher so einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Zum Beispiel, warum werde ich jetzt gerade so wütend? Profitiert da vielleicht jemand davon? Was sind das für Akteure, die das gepostet haben? Also so diesen größeren Kontext zu betrachten und auch, was mit mir selbst passiert. Also das erfordert natürlich sehr viel Selbstreflexion, dass man sich eingesteht, okay, ich werde hier gerade total emotional auf eine negative Art und Weise oder das da, was mir da angezeigt wird, das ist genau meine Meinung, aber vielleicht ist es sogar ein bisschen zu sehr genau meine Meinung bestätigend. Aber diesen Schritt zurückzugehen, den finde ich sehr wichtig, um sich bewusst zu machen, dass man sich einfach auf Plattformen bewegt, die eine enorme wirtschaftliche Macht und Logik haben und die genau davon profitieren, dass wir zum Beispiel Angst haben und wütend sind und viel interagieren und Daten preisgeben. Und ich glaube, wenn wir da alle, wenn es darauf ankommt, kritischer werden und nicht nur bei Katzenvideos, sondern eben dann, wenn es wirklich haarig und gefährlich wird, dann ist schon sehr viel gewonnen.
Ja, super. Vielen Dank. Sagt uns auch, dass wir, glaube ich, auf einem sehr ähnlichen Weg unterwegs sind, denn wir haben auch da nochmal die kleine Empfehlung an euch, eine Unterrichtseinheit Deepfakes durchschauen erstellt, wo wir genau eigentlich, ja, nicht nur Awareness für das Problem schaffen wollen, also auch zeigen wollen, wie schwer es das eigentlich noch ist, das noch zu unterscheiden, authentische Inhalte von Deepfakes, sondern eben genau, wie du sagst, auch dann weiterzugehen. Und da haben wir so eine Art Deepfake-Checkliste, haben wir es genannt, mit Tipps und Tricks auch zusammengestellt, die dann gemeinsam auch in einer Methode, in einer Aufgabe erprobt werden, auf was man denn da eigentlich noch so alles achten kann und sollte. Und das hast du eigentlich perfekt gerade auch angerissen. Und ja, schaut mal gerne rein. Auch diese Unterrichtseinheit ist in den Shownotes verlinkt. Und ich würde sagen, damit sind wir leider Gottes, muss ich jetzt persönlich sagen, am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr viele Worte verlieren. Das Thema birgt auch noch ganz viel Potenzial. Aber an der Stelle müssen wir leider mal so langsam zum Ende kommen. Ich danke dir, Maria, dass du da warst und dass du wirklich so viel spannende Erkenntnisse auch beisteuern konntest. Für mich auch sehr, sehr erhellend. Also ich wusste ganz vieles nicht. Ich hoffe, da draußen für euch war es genauso spannend und erkenntnisreich. Vielen, vielen Dank.
Kommt gerne auf mich und uns zu in dem Forschungsprojekt, wenn das Thema für Sie und euch spannend und relevant ist und vielleicht auch schon mehr dazu gemacht wurde.
Ja, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und wie ihr ja schon erwähnt habt, dürft ihr gespannt sein, denn in wenigen Wochen kommt unsere zweite Folge zum Thema Deepfakes raus. In dieser Folge schauen wir uns dann Deepfakes und sexualisierte Gewalt ganz genau an. Und für die Zwischenzeit könnt ihr sehr gerne bei uns auf dem Campus vorbeischauen. Wir haben 3 verschiedene Unterrichtsimpulse zu dem Thema Deepfakes, die ihr dort findet. Das sind zum Beispiel Quizze, die ihr mit eurer Klasse spielen könnt. Schaut einfach vorbei. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.